Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin fast live quasi direkt vom Schneidetisch wegproduziert in den Äther. Guten Morgen. Wir haben, was haben wir denn heute? Mittwoch, oder? Donnerstag? Ich habe völlig vergessen.
Mittwoch.
Heute ist der Mittwoch. Der Memo ist mal wieder zu Gast. Ich freue mich sehr. Memo, du warst schon lange nicht mehr da. Gib uns doch mal so ein bisschen ein Update. Du warst früher bei den Pixelmachern aktiv, hast mit Micha Filmchen produziert als Externe für diese wunderbare Sendung, die es ja nicht mehr gibt. Was treibt dich so um in der Zwischenzeit? Du bist ja nicht mehr so spieleaffin, glaube ich, gell? Was dein Berufsleben angeht zumindest.
Nee, erstmal guten Morgen, liebe Menschen. Nein, spieleaffin bin ich immer noch, sofern mein Sohn mir Zeit lässt dafür. Aber ich habe viel gemacht. Also ich hatte ja meinen geliebten Zelluloide-Podcast, wo ich leider aus zeitlichen Gründen ausgestiegen bin. Der zeitliche Grund, den kann man auch unter dem Wort Sohn zusammenfassen. Hab mit einem lieben Freund Max aus Wien den Kino Chiwa Podcast ins Leben gerufen, der sich mit japanischem Film beschäftigt. Und im letzten Jahr, so Oktober rum, habe ich mich dann selbstständig gemacht mit einer kleinen Firma namens Memo Film und habe viele Bekannte, vornehmlich so aus dem Filmbereich, mit denen ich gemeinsam an der Filmakademie studiert habe, eine Firma gegründet, die eben Sachen fürs Web und fürs Fernsehen produziert. Und das geht jetzt so langsam los. Wir haben ja zuletzt eine Reihe für Dreisat gemacht über Orchideenfächer, also abgefahrene kleine Studiengänge wie Frisistik zum Beispiel oder auch modernes Japan. Ja, also nicht Japanologie, sondern wirklich modernes Japan, das sich ausschließlich so mit Comics und Filmen und auch mit Games beschäftigt, also dieser ganzen Popkultur. Und wir haben diese Studiengänge so schön gedreht, wie es uns nur möglich war, und haben sie dann aber zwei urigen Berliner Taxifahrern präsentiert, die das Ganze dann auf ihre ganz eigene spezielle Art und Weise beurteilen sollen und kommentieren. Und das, glaube ich, startet nächste Woche bei 3sat Nano. Das ist halt so eine wöchentliche Reihe. Und wir hoffen, dass das gut ankommt und auch verlängert wird, weil es gibt wirklich so viele abgedrehte Studiengänge. Allein in Deutschland gibt es ja, das wusste ich nie, gibt es über 17.000 Studiengänge. Krass. Das muss man sich ja vorstellen. Und zwar jetzt nicht Seminare oder sowas, sondern wirklich Studiengänge. Und ja, und da zu suchen macht sehr, sehr viel Spaß. Und auch die Leute kennenzulernen, die das studieren.
Das glaube ich, ja.
Ja, das ist sehr cool. Genau, und wir haben noch viele, viele andere Sachen, die gerade so in der Mache sind, auf die wir große Lust haben. Und ja, genau, ich hoffe, dass das ganz gut laufen wird.
Ja, vielleicht geht's da ja auch mal wieder um Videospiele, aber du kommst ja trotzdem noch ein bisschen zum Spielen. Du hast mich nämlich seit September 2015 hast du mich ab und zu mal angesprochen und gesagt, sag mal, wann castet ihr denn endlich mal über Undertale? Du hättest Undertale gespielt und du willst dringend darüber sprechen. Und ich so, ja, ich weiß, ich hab's mitbekommen. Da ist ja ein Mega-Hype-Train losgefahren zu diesem doch eher kleinen Indie-Spiel damals, als es rauskam. Und ich habe es dann tatsächlich irgendwann im Dezember dann mir im Steam-Sale irgendwie besorgt. Und dann ging Steam aber gerade in dem Moment, ohne Witz, in dem Moment, wo ich auf Kaufen klicken wollte im Steam-Sale, ich weiß noch genau, das war, glaube ich, an Heiligabend, lag ich so im Bett und dachte, okay, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, mir Undertale anzuschauen. Wollte auf den Steam-Button zum Kaufen klicken, hab schon meine Daten alles eingegeben, klicke auf Kaufen, in dem Moment stürzt Steam ab. An Weihnachten rum war doch dieser, da war Steam dann irgendwie mal down und da ging es dann drum, ob User-Daten geklaut worden sind und so weiter. Und dann habe ich vor lauter Frust halt gesagt, scheiße, jetzt schreibe ich dem Tobi Fox mal irgendwie eine Mail, dann soll mir halt einen Review-Code schicken. Aber ich war schon quasi am Kaufen und dann ging's nicht. Naja, jetzt bin ich endlich dazu gekommen und dann hatten wir noch ein paar Terminschwierigkeiten, den Cast zu finden. Aber tatsächlich, wir reden endlich über Undertale. Zu fast keinem Spiel wurde ich so oft angesprochen in den letzten Monaten, wann wir dazu endlich casten. Und ich kann es jetzt auch nachvollziehen, warum man gerne Leuten dabei zuhören möchte, über dieses Spiel zu reden, weil es einfach ein sehr, sehr faszinierendes Kleinod ist, wie ich finde. Gell?
Naja, die Freude jetzt für mich, also gerade auf diesem Podcast, ist natürlich, weil man hier Gelegenheit hat, über ein Spiel zu reden, das wirklich in mir zumindest Liebe erzeugt hat. Ich habe mich quasi verliebt in dieses Spiel und das passiert mir wirklich sehr, sehr selten. Ich habe sehr viel gespielt, früh angefangen zu spielen, aber selten hat es ein Spiel geschafft, mich der Art zu animieren, wirklich, ich nenne es mal jetzt auch, wenn es albern klingt, zärtliche Gefühle gegenüber einem Spiel zu entwickeln. Und das Spiel legt es aber auch darauf an, finde ich, weil man Liebe an jeder Ecke findet, nicht nur inhaltlich in dem Spiel, sondern auch was die Ausgestaltung betrifft, die Liebe zum Detail, die Masse an Ideen, die da drin stecken, die liebevoll gestalteten Figuren vom kleinsten Gegner bis zum größten Obermotz. Und in jeder Zeile Dialog merkt man, dass da wirklich jemand dabei war, der eine riesige Leidenschaft und Zärtlichkeit für sein Spiel aufgebracht hat. Du hast ja den Namen erwähnt, Toby Fox. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieses Spiel eine derart große Fanbase im Netz nach sich ziehen konnte. Also die, wenn
Absolut.
man jetzt mal schaut, so in Reddit und auch wie viele GIFs es gibt oder wie viele Leute einzelne Zeilen aus diesem Spiel zitieren, das findet man sehr, sehr selten. Also ich finde man, also gerade was Dialoge betrifft, dass die schon zu so einer Art Kanon gehören, oder Gaming-Kanon werden, gerade im Indie-Bereich, hat man eigentlich eher selten, selbst wenn sie gut geschrieben sind. Also ich krieg's so gut wie nie mit, dass jemand selbst gut geschriebene Spiele wie Dear Esther zitiert, also den Dialog aus dem Spiel oder viele andere
Ja,
Sachen.
es gibt halt immer wieder so Schlüsselszenen aus Spielen, die einen irgendwie emotional berührt haben oder so, aber dieses Spiel schafft schon auf einer ganz anderen Ebene, finde ich auch. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Für die Leute, die es noch gar nicht mitgekriegt haben, Undertale. Was ist Undertale? Undertale ist ein PC, beziehungsweise PC Windows Mac Spiel. So ein klassisches Steam-Spielchen quasi. Und es ist vom Genre her ganz schwer zu greifen. Fangen wir mal rudimentär an. Es ist eigentlich eine Hommage an JRPGs mit sehr westlichen Einflüssen. Also ein westliches JRPG, würde ich sagen, so vom Grundgerüst. Und kommt auch nicht von ungefähr. Der Toby Fox hat nämlich früher sehr mit seinen Brüdern zusammen, habe ich gelesen, im Game Maker Studio, also so eine Engine, in dem auch dieses Spiel entstanden ist. Und die haben auch so Earthbound, also die Mother-Spiele, gemoddet und gehackt und haben da quasi eigene Sachen reingeschrieben. Und ich finde, das merkt man dem Spiel auch an, dass er aus dieser Ecke kommt. Also es hat auch sehr, sehr viel Ähnlichkeiten zu Earthbound und solchen Geschichten. Und er hat sich aber auch überlegt, er möchte dieses Kampfsystem anders machen. Also was so typisch bei JRPGs ist, du läufst auf so einer Oberwelt rum, und dann kommen die Kämpfe und du wechselst den Screen und du hast dann rundenbasierte Kämpfe. So ähnlich ist es hier auch, nur dass das Kampfsystem dann sehr untypisch zu JRPGs sich verhält, dass du nicht einfach auswählst Attacke und dann ist einfach ein Schaden, sondern dann verwandelt sich das Spiel in so einen kleinen Bullet-Hell-Shooter. Und du bist ein rotes Herz und weichst Schüssen aus. Und dadurch wird es auch sehr actionlastig, die Kämpfe. Aber damit hört es ja noch nicht auf. Man hat ja noch viel mehr Möglichkeiten. Anstatt zu kämpfen, kannst du ja auch mit den Gegnern reden, so ähnlich wie bei Shin Megami Tensei, wo du ja auch mit Gegnern reden kannst. Und das nimmt hier einen ganz eigenen Stellenwert ein.
Ja, das Schöne ist ja, dass diese Menüs ja auch Kontextmenüs sind. Also sie verändern sich auch ständig. Also es gibt ja im Menü zum Beispiel so einen Save-Button, mit dem man ganz normal sein Spiel abspeichern kann, der aber in einem gewissen entscheidenden Moment auch dazu dient, eine Figur, also einen Gegner zu retten, zum Beispiel vor seiner Einsamkeit. Und man kann halt damit rumspielen und das hat mir halt gut gefallen. Also nicht nur, dass du eben diese unterschiedlichen Gaming-Einflüsse hast aus Bullet Hell, Shin Megami Tensei und typischen japanischen JRPGs, sondern es geht halt noch einen Schritt weiter. Kontextmenü zum Beispiel auch, wenn man dann mit den Gegnern, anstatt sie zu bekämpfen, ja, man kann jeden Gegner in dem Spiel auch verschonen. Und Hunde kann man dann zum Beispiel streicheln, bis sie dann so weit sind, dass man sie dann eben gehen lässt. Und das mag ich eigentlich ganz gern. Also wenn ein Spiel auch so sich seines Ursprungs so ein bisschen gewahr ist und ständig auch diese vierte Wand durchbricht durch seine Menüs und auch damit spielt, dass sich dessen bewusst ist, dass da halt ein Spieler sitzt und den auch in gewissen Stellen dann auch wirklich anspricht. Und das ist schon sehr, 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 sehr smart gemacht und spielerisch. Und das gefällt mir ganz gut. Das ist halt auch das, was ich oft bei Indie-Games vermisse, dass sie auf der einen Seite halt so einen Geist haben oder eine Mentalität, die so ein bisschen so im Off liegt, ja, also anders als halt AAA, aber dann am Ende dann doch wiederum so geleckt sind, dass sie sich halt viele Dinge nicht trauen. Und dieses Spiel, das kriegt es auch gerade durch dieses Kampfsystem ganz gut hin, finde ich.
Es ist halt abwechslungsreich auf so vielen verschiedenen Ebenen. Also es ist keines dieser Indie-Spiele, wo man sagt, okay, das hier ist jetzt ganz gut. Also keine Ahnung, bestes Beispiel zum Beispiel Firewatch zurzeit, dass man sagt, geil, also die Dialoge und wie die miteinander agieren, ist super, aber spielerisch ist da wenig drin. So ein Aber gibt's hier irgendwie bei Undertale gar nicht. Es macht auf einer mechanischen Ebene total Spaß, egal wie du auch kämpfst. Also wenn du viel kämpfst, kannst du ganz klassisch eben diese Bullet-Hell-Geschichten meistern und hast da sehr viel Spaß. Du kannst aber genauso gut eben den Pazifisten-Run machen, wie ich es gemacht habe, und sagen, ich möchte keinen einzigen Gegner töten. Und dann musst du halt, dann ist dieser Bullet-Hell-Part eher ein Ausweichen, klar, logisch, aber ohne diese Attacken. Und dann musst du halt über dieses Act-Menü mit den Leuten reden, und dann du musst dann aber auch mal rausfinden. Also wirklich, ist es sehr, sehr vielschichtig. Du hast dann einen Gegner mit Muskeln zum Beispiel, ja, und dann siehst du, okay, der flext dauernd vor dir deine Muckis, und dann hast du halt solche Optionen in dem Menü wie Heizung aufdrehen, damit der sich immer weiter auszieht und immer weiter sich aufpumpt und so weiter. Oder wenn Leute traurig sind, dann kannst du sie knuddeln, und manche sind aber dann allergisch darauf und dann werden sie erst recht wütender. Dann musst du sie irgendwie foppen, dann kannst du sie beleidigen, du kannst Komplimente machen, und jeder Gegnertyp, der dir begegnet, hat so einen gewissen Triggerpunkt, an dem er dann verschont werden kann, und dann ab dem er dann auch dich verschont. Und wenn du
Es
das
gibt ja
einmal
diese.
erreicht hast pro Gegner, kannst du das immer wieder machen. Dann weißt du quasi den
Genau.
Weg dahin. Ne?
Es gibt ja diese sehr schöne Stelle, wo man gegen einen Hund kämpfen muss, der mit einem riesigen Speer bewaffnet ist und in Rüstung steckt. Und man findet dann recht schnell raus, dass man diesen Hund halt streicheln kann. Und jedes Mal, wenn man ihn streichelt, wird sein Hals länger
Ja,
und wächst dann irgendwann über den Screen hinaus und kommt dann quasi wieder runter von den Wolken, die man halt nicht sieht, weil sie außerhalb des Screens liegen. Und kurze Zeit später trifft man dann auf eine riesige Statue von einem zerbrochenen Hund, und man erkennt auch den ewig langen Hals und wird dann darüber informiert, dass diese Statue von einem Hund entworfen wurde, der sein komplexes Inneres erforschen wollte. Und das ist halt der Humor des Spiels. Das ist halt ganz,
Ja.
ganz, ganz, ganz
Oder
merkwürdig, aber es hat halt so eine angenehme Silliness, finde ich, und so eine
absolut.
Freundlichkeit auch.
Absolut. Es ist sehr respektvoll mit den Figuren, ohne aber zu ernst zu sein. Also es hat sehr viel liebevollen Humor. Man lacht nicht über die Figuren, witzigerweise, sondern ganz oft mit ihnen so, gell? Und oder über ihre Quirkiness, halt über diese charmante Art und Weise. Also meine Lieblingsstelle waren ja zwei so Wächterhunde, das waren, glaube ich, auch Hunde, wo man dann rausfindet, dass der eine den anderen eigentlich ganz toll findet. Und man dann fast schon so, wenn man eben Pazifist ist, muss man die beiden verkuppeln. Und erst wenn du die verkuppelt hast, innerhalb des Kampfmodus, also die greifen dich natürlich die ganze Zeit an und du musst halt ausweichen und überleben, aber du kannst dann halt immer, wenn du dann dran bist, versuchen, die miteinander irgendwie zu verkuppeln. Und das ist so großartig geschrieben und gemacht auch. Und die ganzen Sachen haben ja auch Konsequenzen. Also du triffst dann Sachen auch wieder später, immer je nachdem, wie du agiert hast und was du gemacht hast, findet es auch in den Dialogen später wieder Verwendung oder kommt noch mal vor oder du triffst die noch mal. Und es geht sogar so weit, das ist ja wirklich dann völlig absurd, dass du auch in Bosskämpfen, also anders als bei Deus Ex, kannst du auch die Bosskämpfe dich rausquatschen. Und es geht ja sogar so weit, dass du Bosse danach zu einem Date einladen kannst. Und dann wird es auf einmal zu einer Dating-Simulation, wo dann sogar die Musik aus Persona läuft. Und ich habe so gelacht in dem Moment. Und es war so witzig. Und es war aber auch dann selbst diese Dating-Simulation, das war nicht einfach nur so ein referenzieller Gag. Ja, dass man sagt, haha, Dating-Sims, ich weiß, was das ist. Hier ist ein kurzes ein Screen, der daran erinnert. Nein, das ist ja auch noch wirklich gut geschrieben. Du hast ja dann auch noch Dialoge mit diesen Bossmonstern, die dann selbst so feingliedrig dann noch sind, dass dann am Schluss rauskommt, der datet dich eigentlich nur, weil er jemand anders eifersüchtig machen wollte und so Geschichten. Ja, also das ist so gut geschrieben, wo du dann auch noch so ins Nachdenken fast schon irgendwie kommst über diese, also besser als eigentlich alle Dating-Simulationen bis jetzt gewesen sind, ist dann auch noch die
Aber
Dating-Sim mit den Bossen.
was du sagst mit dem Nachdenken, ist halt wirklich ein guter Punkt, weil auch trotz vieler Albernheiten, die da drin stecken und
Total
wirklich
viel, ja.
lustigen Humor, schafft das Spiel es aber immer wieder, einen sehr, sehr melancholisch zu stimmen oder rührselig, ja. Also gerade was jetzt das True Ending des Spiels betrifft, wenn man jetzt im Internet schaut, wie viele Leute da wirklich schreiben halt, dass sie weinen mussten und ich das auch komplett nachvollziehen kann, finde ich es eine große Kunst, so etwas hinzubekommen. Und das einzig andere Spiel, das das hinbekommt, meiner Meinung nach, ist tatsächlich Earthbound. Beziehungsweise die Spiele von Shigesato Itoi. Aus der Fanszene dieser Spiele ist ja auch Toby Fox quasi auf die Idee gekommen, selbst ein Spiel zu entwickeln. Und er hat ja auch lange Zeit an Mods gearbeitet für Earthbound und ähnliches. Earthbound kann ich vielleicht kurz was dazu sagen, das ist eine japanische Spielerei, die Shigesato Itoi damals für Nintendo entwickelt hat. Ein japanisches Rollenspiel, das in den 50ern spielt. Und die Reihe zeichnet sich eben auch ähnlich wie Undertale dadurch aus, dass halt nichts random ist. Also jeder Gegner ist ungewöhnlich, es steckt voller Fantasie. Und jede Zeile in diesem Spiel, jede Dialog- und Textzeile wurde von Shigesato Itoi selbst geschrieben, der in Japan eigentlich als Werbelegende bekannt war. Also im Ernst, er war halt Werbetexter und hat aber so einen Bekanntheitsgrad, dass ihn im Grunde jeder Mensch in Japan in irgendeiner Form kannte. Und ich finde, ich mag das ganz gerne. Das hat so eine, ich glaube, so eine japanische Sensibilität. Oder Filme von Wes Anderson haben diese
Oh ja,
Sensibilität auch
ja.
oft, finde ich, ja. Also, dass es auf der einen
Stimmt,
Seite halt so eine
das.
kindliche Naivität und Albernheit hat, aber immer wieder so Momente findet, wo man, keine Ahnung, wo es dein Herz zerbricht und
Ich finde das mit den Charakteren, was ich vorhin gesagt habe, er hat mich wirklich auch an die Wes Anderson-Filme erinnert, dass du nicht über die Charaktere lachst, sondern
Ja.
die Komik auch immer dadurch entsteht, dass die Charaktere so liebevoll und charmant und aber auch ein bisschen, manchmal halt so ein bisschen naiv und trottelig sind, aber so immer auch eine Seite zeigen, die du daran lieben kannst. So, ja? Also
Ja.
die werden nicht ausgelacht und das
Und
stimmt.
selbst wenn sie unsichtbar sind, wenn es gibt zum Beispiel eine Figur, die ist nur Dialog. Man kennt es ja in so JRPGs, wenn man in ein Dorf kommt und man will in irgendein Haus und die Tür ist geschlossen oder so. Und dann vergisst du es wieder. Du weißt, ich werde da nicht mehr reinkommen oder ist halt irgendwie später irgendwann mal. Und hier gibt es eine Tür, wenn man an der klopft, dann kriegt man zur Antwort, was für ein wunderschönes Klopfen. Wenn ich so tue, als wäre ich nicht zu Hause, kann ich es vielleicht nochmal hören. Das nur
Großartig.
als Dialogtext aus dem Inneren. Und das vergisst man halt nicht. Das meine ich schon mit diesem. Es gibt halt nichts ist random,
Ja.
diese Spiele. Es gibt keinen Füllstoff, der einfach nur da ist, um ein Klischee zu erfüllen oder irgendwie als so, wie nennt man das? Als, ja, genau.
Zeit, es ist auch keine Elemente drin, die die Zeit strecken. Also es gibt kein
Ja.
Backtracking und so zum Beispiel, ja. Es ist alles sehr linear, für ein Rollenspiel eigentlich sehr linear. Du hast
Ja.
immer mal wieder so Abzweigungen, wo du dann eben so, also so Dating-Geschichten zum Beispiel, die musst du nicht machen. Und je nach Spielstil, also du kannst dieses Spiel auch sehr oft wieder spielen, weil du kannst eben diesen Pazifisten-Run machen, wo du gar niemanden tötest. Du kannst ein paar töten, dann hast du auch wieder ein anderes Ende. Oder du kannst eben auch einen Genozid machen und kannst dann alle umbringen, dann hast du auch wieder ein komplett anderes Ende. Und je nachdem auch, mit wem du irgendwie auf ein Date gehst oder ob du irgendwo, wie du gesagt hast, da anklopfst oder in das Gebäude mal reingehst. Aber es ist für den RPG insgesamt schon sehr linear. Also es fühlte sich dann fast schon eher wie so ein Adventure an, gell? Dass du immer wieder zur nächsten Zone kommst und du musst eigentlich nie zurück. Du kannst zwar mal zurück so zu dieser Bücherei, zu diesem Dorf und so, aber auch diese ganzen Geschichten so mit Item kaufen und so die Händler, das ist nicht so elementar wie bei klassischen JRPGs.
Ich würde jedem empfehlen, das Spiel zuerst mal einfach so durchzuspielen und sich darauf einzulassen und auch so wenig zu wissen wie möglich, weil auch sehr, sehr viele Überraschungen in dieser Story drin stecken. Aber im Nachfolgenden würde ich diesen Pacifist Run machen,
Ja, unbedingt.
weil der auch zu dem echten Ende führt und das sollte man eigentlich unbedingt gesehen haben, weil es ist meiner Meinung nach absolut brillant, wie da die Geschichte zusammenkommt und wie auch die Philosophie des Spiels zusammenkommt, wo man halt auch begreift, so wofür das alles da ist. Und wieso es auch Sinn macht, dass das ein Mensch entwickelt hat, meiner Meinung nach. So, da wirklich seine Idee von der Welt und seine Idee davon, wie wir miteinander umgehen und umgehen sollten und auch warum wir spielen, warum wir überhaupt Videospiele spielen, einer brillanten Sequenz in sich zusammenfasst.
Die
Das
übrigens sehr
wäre,
lang ist.
die ist sehr, sehr lang, ja, die ist sehr, sehr lang. Aber sie ist auch wunderschön.
Also wenn man das Spiel nicht spielen will, man kann die sich, wie du gesagt hast, einfach True Ending, gibt es auf YouTube
Ja.
etliche Versionen, die kann man auch gucken, klar, aber es hat natürlich eine ganz andere Wirkung, wenn du dieses Spiel auch gespielt hast dann, ja.
Ja.
Wenn man mit den Charakteren warm geworden ist und die wirklich kennen und lieben gelernt hat. Also das ist wirklich erstaunlich, wie sehr man sich auch Bosse oder so, wie sehr man dann einen Bezug zu denen noch kriegt. Und also ich kann mich nur noch mal wiederholen, diese Quirkiness. Du hast so ganz alberne Gags zum Beispiel. Am Anfang dachte ich, oh je, das geht jetzt das ganze Spiel so. Also man fängt an und dann kommt so ein Skelett und das heißt Saw. und hat die Schriftart Comic Sans. Ja, was mir als, da ich aus der Medienbranche ja komme, ist mir das natürlich sofort aufgefallen. Aber Comic Sans erkennt, glaube ich, jeder, der mal im Internet unterwegs war. Und dann kommt der zweite, ein zweites Skelett. Und das nennt sich Papyrus. Und ich habe erstmal laut gelacht, aber auch gleichzeitig so die Augen verdreht. Weißt du, so, oh nee, jetzt, okay, so ein Spiel ist das. Und ich dachte, jetzt kommt so ein Meme-Gag nach dem anderen. Ja. Und das hat ja auch so einen ganz komischen Grafikstil. Also es ist eigentlich auch sehr hässlich, dieses Spiel. Wenn man es rein objektiv mal anschaut, ist es ein sehr hässliches Spiel. Es hat irgendwie kein richtig durchgängigen Stil und es ist, manche Charaktere sehen irgendwie sehr, sehr cool aus und dann hast du aber auch wieder irgendwie so, es hat ja so eine Retro-Optik im Spiel und die Screens bei den Kämpfen, die sind dann eher so ein bisschen so handgezeichnet, zwar gepixelt, aber dann nicht mehr so blockig und ganz komisch, also sehr einheitlicher Stil, aber irgendwie braucht dieses Spiel
das auch, um
diesen Charme zu kriegen. Ja, genau.
Es hat ja Charakter dadurch. Also ich vergleiche das halt so ein bisschen mit Punkmusik, die ja technisch jetzt auch oft nicht sauber ist, aber es hat halt sowas Eigenständiges und Charakteristisches, dass es halt super funktioniert. Und bei der Grafik muss man aber dazu sagen, oder bei dem Grafikstil, dass der kollaborativ entstanden ist. Mhm. Also das hat Toby Fox nicht alleine gemacht. Das Spiel war ja ein Kickstarter-Projekt und das Kickstarter-Geld war dann unter anderem auch dafür da, eine externe Grafikerin bezahlen zu können, die dann wiederum neue Sprites dann
entwickelt. Tammy Chang hat damit
geholfen. Genau, Tammy Chang, ja. Genau.
Genau. Aber es ist trotzdem.
Aber es passt gut.
Es hat einen Style. Es hat schon so einen Stil, also auch so die Farbwahl und so. Das hat ja fast schon so einen Monochrom-Charakter stellenweise oder so 16-Farben-Look. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also die Gegner in den Kampfscreens sind zum Beispiel immer in weiß gezeichnet und dann sind nur so bestimmte Elemente irgendwie mit so einzelnen Farben gewählt. Also schon sehr unique, erkennt man sofort diese Screens, wenn man es dann gespielt hat. Dadurch hat er aber auch total viel Freiheiten. Das merkt man dann eben, wie dieser Kopf zum Beispiel von dem Hund, der dann durch den Screen bricht und wieder rauskommt. Oder stellenweise eben auch so dieses Brechen der vierten Wand, wenn du in gewissen Kampfsituationen dann auf einmal dich in Situationen versetzt. Wie sagt man da den Satz? Wenn du als rotes Herz, das ist ja so quasi die gelernte Mechanik, und dann gibt es auch so verschiedene Farbkombinationen, die dir irgendwas sagen, die du dann so lernst als Vokabular sozusagen, was ist gut, was ist schlecht, was macht mir Schaden. Und dann bricht der aber ständig immer wieder mit diesen Erwartungen. Je nach Gegnertyp, gerade bei den Bosskämpfen, kommen so viele neue Elemente dazu, dass du dann auch mal wieder einfach aus dem, dann klickst du auf Flucht zum Beispiel und dann bekommt dein Herz, bekommt dein Füßchen und rennt aus dem Bildschirm raus und solche Geschichten. Und damit spielt er extrem viel. Und ich glaube, dieser Grafikstil erlaubt ihm das halt auch, solche Dinge einfacher umzusetzen, als wenn das alles so eine feste, wie bei Final Fantasy, weißt du, so eine ganz feste, starre Benutzeroberfläche hätte. Da wäre es deutlich schwieriger, so zu experimentieren und Spaß zu haben mit der Mechanik an sich.
Ja, absolut. Was ich halt geil finde, ist, dass man spürt halt immer die Natur des Spiels, dass das irgendwie auch so eine Art Fanprojekt ist. Du hast all diese Einflüsse aus, wie wir schon genannt hatten, halt Earthbound, Bullet Hell Shootern, Shin Megami Tensei und ähnlichen oder Dating Simulationen. Und aber trotz all dieser Einflüsse schafft es das Spiel, was unglaublich Eigenes auf die Beine zu stellen. Und sowas finde ich halt immer cool. Das ist übrigens etwas, was ich auch sehr oft bei Fanfiction vermisse. Mhm. Also bei Fanfiction habe ich eigentlich immer mehr Lust auf das Original als halt das, was sich die Schreiber und Schreiberinnen da überlegt haben. Klar, auch da gibt es Ausnahmen, aber der Großteil davon ist wirklich Trash, meiner Meinung nach. Und aber dieses Spiel, ja, irgendwie, man kann es auch schwer in Worte fassen und das finde ich eigentlich geil. Es hat halt irgendwie was Eigenes und einen eigenen Charakter und eine eigene Magie, die so auch nicht reproduzierbar ist. Du kannst das nicht analysieren und sagen, okay, so, ich gucke mir das jetzt an und dann mache ich was Ähnliches und das wird genauso gut. Das wird nicht hinhauen. Deswegen würde ich auch sagen, es ist halt echt ein Autorenspiel. Absolut. Also wo der Autor selbst derart eigentlich im Mittelpunkt steht und das ein Spiel, das ohne ihn komplett undenkbar wäre. Es wäre was komplett anderes. Und das vermisse ich zu oft. Also selbst in dieser Indie-Game-Szene vermisse ich das einfach zu oft. Ich habe mir, als dieser Indie-Game-Boom so ein bisschen losging, habe ich erwartet, dass es viel, viel mehr solcher Spiele geben wird.
Hm. ich erinnere mich an eine Stelle im Podcast, wo du auch noch gesagt hast, die Autorenspiele, wir sollen auf dich hören, die Autorenspiele werden in ein paar Jahren irgendwie das sein, wo die Zukunft hingeht. Erinnerst du dich? Hast du mal so gesagt, und ich finde, Undertale ist genau diese Art von Spiel, die damit gemeint ist. Also ich finde so, Phil Fish und so ging in so eine ähnliche Richtung, wo man auch gedacht hat, oder Braid damals so, ja, wo man gedacht hat, das ist die absolute Handschrift dieses Machers, ja, oder Super Meat Boy, wo man irgendwie das Spiel und die Autoren nicht mehr auseinanderhalten kann. Das ist irgendwie ein Ding. Phil Fish wird immer mit Fez irgendwie in Verbindung stehen, und du könntest ja die Mechanik von Fez oder wie hieß dieses andere Spiel mit diesem, auch mit dieser, von diesem Mossa, ja.
Mossi,
Ah, mir fällt's gleich ein. Es sind so gewisse Indie-Spiele, wo du einfach merkst, das ist die Handschrift. Und Undertale wird, glaube ich, auch für immer, Toby Fox wird für immer mit Undertale verbunden sein. Und ich weiß auch nicht, ob er das nochmal so hinkriegt in der Form, weil da ist so viel Herzblut drin und so viel Charakter, glaube ich, auch von ihm selber und so viel eigene Einflüsse. Wie du gesagt hast, du könntest Undertale gar nicht mal kopieren mechanisch, weil das wäre dann, da würde das Wichtigste fehlen, nämlich die Seele. Oder das, was ein Autorenspiel halt ausmacht.
Naja, ich finde, was für mich dieses Spiel jetzt zum Beispiel unterscheidet von Fez ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, den Blick auf die Welt und auf die Menschen, den jemand hat, hier wirklich kennenzulernen. So, das ist ja auch ich nenne es mal jetzt vorsichtig so die Aufgabe der Kunst. Also ob das jetzt Bücher oder Filme sind, wir können uns immer in die Rolle von jemandem versetzen und wie er die Welt sieht. Und ich weiß nicht, welche Weltsicht halt Phil Fish hat mit Fest. Das ist hat eine sehr urige Mechanik, durch dieses sich drehen können oder jetzt Braid, was halt so kryptisch ist, dass ich nicht genau verstanden habe, worauf er jetzt am Ende hinaus wollte. Und hier ist es mir aber klar, so, und es ist etwas, womit ich mich gerne auseinandersetze und wirklich einen Blick auf Dinge bekomme, den ich vorher noch nicht hatte. So. Und das finde ich halt geil.
Aber es kommt
Das
vor
finde ich
allem
so.
eben nicht mit dem Holzhammer.
Ja, überhaupt nicht. Nee, es kommt durchs Spiel. Es kommt ja spielerisch. Es wird dir nicht eingetrichtert, sondern es kommt ja dadurch, dass du das Ganze spielst. Und das finde ich halt super. Nee,
Wunderbar.
unbedingt spielen. Und was auch wichtig ist, auch wenn man denkt, okay, das ist jetzt ein JRPG und ich kann nicht mir jetzt irgendwie 30 Stunden, kann ich jetzt alles beiseite legen, um das durchzuspielen. Man braucht nicht länger als 6, 7 Stunden, glaube ich,
Ja,
sind's.
pro
Oder
Dungeon, genau.
maximal 8, wenn man ein langsamer Leser ist. Aber, und beim zweiten geht's dann eh noch mal schneller. Also auf jeden Fall nicht abschrecken lassen.
Nee, also man kriegt es gut in 2, 3 Abenden, wenn man ein bisschen dranbleibt und schnell liest, wie du gesagt hast, kriegt man das durch. Das ist eben nicht so ein Grinding-Monster wie viele andere Spiele. Also ein Grind gibt es eigentlich gar nicht. Dadurch, dass ja diese zufälligen Kämpfe ja auch sehr, ja fast schon, die fühlen sich an wie platziert, weißt du? Sie sind nicht so, du läufst nicht durch 1 Stunde, 2 Stunden durch irgendeine Ebene mit dem Chocobo und grindest irgendwelche überflüssigen Monster, um im Level zu steigen. Das brauchst du hier ja gar nicht. Da hat es eher Adventure-Charakter, finde ich, absolut.
Und wenn man es dann durchgespielt hat, unbedingt mal einen Blick in die Fanszene
Oh
werfen.
ja.
Also gerade was Reddit betrifft und ähnlich geartete Foren, was da abgeht, also welche Gefolgschaft dieses Spiel mittlerweile hat und auch eine Gefolgschaft, die sich sehr mit den Geheimnissen des Spiels beschäftigt, weil es gibt so viele Dinge innerhalb des Spiels, die halt ungeklärt sind, wo dann Leute wirklich in den Source Code eingegriffen haben, um dort auf neue
Krass.
Spuren zu kommen, die da auch wirklich enthalten sind. Und da merkt man also, was unter dieser Oberfläche noch so schlummert, ist echt der Wahnsinn und lädt halt dazu ein, dieses Spiel auch für sich halt immer weiter zu spinnen, selbst wenn man es schon etliche Male durchgespielt hat. Und sowas finde ich ja auch ganz cool. Also wenn es ein Spiel schafft, dann auch wirklich so neue Fragen zu wecken, die dann so jeden zu einer Art Detektiv machen, der Querbezüge herstellt zwischen Figuren, Dialogen, kleinen Hinweisen im Netz. Sowas finde ich super.
Ja. Und wer Meta-Kommentare über Spiele mag, der muss sowieso mal reingucken. Weil, also auch unabhängig von der sehr menschlichen Seite, die dieses Spiel hat, hat es halt auch sehr viele Kommentare zu Tropes, wie wir gesagt haben, so, was weiß ich denn, da erkennst du die Persona-Melodie oder eben auch so Schlüsselszenen aus der Spielegeschichte, wo ein Boss dir den Saft abdreht im wahrsten Sinne des Wortes, ja, und dir dein Spiel beendet, solche Sachen, ohne jetzt was zu spoilern, gibt es dann schon auch und sehr viel auch. Und man findet immer wieder solche Aspekte in dem Spiel. Also auch wenn man mit dieser menschlichen Seite irgendwie denkt, ist mir irgendwie zu emo,
Ja.
dann findet man auch da irgendwie genügend Input. Also Wahnsinn, was der innerhalb dieser 2,5 Jahre oder was Entwicklung da reingesteckt hat, auch
Ja, es ist
eigentlich.
irre, ja.
Ja, und was der auch immer bedacht hat, wenn man jetzt so reagiert und das macht, dann die selbst so Dinge wie das, wenn du einen Boss probierst und du stirbst dabei,
Ja.
dann selbst das sind dann so Komfortfunktionen da, dass du dann quasi schon diesen ersten Step, diesen Dialogstep quasi überspringen kannst. Aber selbst sowas wird ja dann kommentiert. Er
Ja,
macht's dir
ja.
nicht, erleichtert es dir nicht nur, dass du quasi direkt in den Kampf einsteigen kannst, sondern der Gegner kommentiert es auch noch, ja, und sagt dann auch
Ja.
noch was dazu. Also was der da allein dieser Baum, dieser Dialogbaum, den dieses Spiel irgendwie auffächert, ist schon irre.
Ja, die
Also,
Vorstellung, dass das ein Mensch alleine
dass es einer
geschrieben hat,
gemacht hat, echt.
ist schon irre. Und das wirklich bis zum Ende durchzieht, halt immer gut zu bleiben. Also, dass es immer von leichter Hand wirkt, niemals erzwungen in irgendeiner Form oder jetzt besonders gewollt. Oder es kommt so leichtfüßig daher alles. Und ja, das ist der Wahnsinn. Wie viele Spiele kriegen sowas hin?
Und vor allem umso erstaunlicher,
Außer
weil es ja sein erstes Werk,
Earthbound.
ja. Aber es ist ja auch sein erstes Spiel, was er geschrieben hat. Er hat davor eigentlich eher als Musiker gearbeitet für Spiele.
Ja, die
Deswegen finde
Musik
ich es
ist
umso
Wahnsinn.
erstaunlicher. Die Musik
Aber
finde ich auch super.
die Musik ist super. Die hat mir echt super gefallen. Und es gibt so viele Themes, die dann auch hängen bleiben. Und ich finde ja auch gerade das ist ein Problem, das auch viele Indie-Games haben, ist halt, dass sie sehr oft halt entweder nur so ein kleines Theme haben, das man mal im Vorspann hört. Und dann, dass dann sporadisch so ein bisschen auftaucht, meist irgendwelche Streicher. Aber so diese Themen, die hängen bleiben, also Melodien, wie wir es früher besonders 16-Bit-Spiele hatten, das hat man heute eigentlich kaum noch. Und umso mehr hat es mich eben gefreut, sowas in Undertale wiederzuhören.
Ja. Ach ja.
Ach ja, so ein schönes
Und
Spiel.
selbst die Speicherpunkte sind jedes Mal mit einem eigenen Text versehen.
Ja, jedes Mal der eigene Spruch,
So
ja.
nett, oder? Also, Manuel betrachtet diesen Podcast und erfreut sich des halbstündigen Gespräches über eines der besten Spiele. Und seine Lebensenergie wird aufgeladen. Sehr schön. Gut,
Ja,
dann
unbedingt spielen.
unbedingt reinschauen, genau. Nicht abschrecken lassen. Ich finde ganz wichtig, nicht abschrecken lassen, sowohl vom Grafikstil, da gewöhnt man sich dran, den liebt man dann auch, aber auch nicht abschrecken lassen von dem Hype. Also ich war ja fast schon ein bisschen verängstigt, weil dann so September ging das los und dann im Dez September, genau, und im Dezember war das Spiel ja, als dann so die Jahresendcharts kamen und auf einmal gab es so Headlines und Schlagzeilen wie: Das ist das beste PC-Spiel aller Zeiten. Und das war dann auf Metacritics das höchstbewertete Spiel, stellenweise mal mit 97% und so. Das hat mich dann fast schon eingeschüchtert, ehrlich gesagt, weil ich dachte, ja, mein Gott, das Spiel kann dem gar nicht gerecht werden, so wie es aussieht, weißt du? Also das Spiel ist schon besser, wenn man quasi gar nichts drüber wusste. Es ist eigentlich schon zu spät, aber selbst mit den Lobes davon nicht abschrecken lassen, einfach mit völlig offenem Mindset an dieses Spiel rangehen und nicht irgendwie vorher lesen, was man machen muss und was man nicht machen sollte und so. Einfach spielen und einfach wirken lassen und einfach treiben lassen, finde ich.
Naja, es ist halt auch, ich glaube, auch Grund für diesen Erfolg und warum das Spiel auch bei Game FAQs damals auf den ersten Platz gewählt wurde, ist, dass es auch so viele unterschiedliche Leute anspricht, finde ich. Also es spricht die Indie-Crowd an, es spricht Leute an, die einfach JRPGs mögen, es spricht Leute an, die niedliche Characters mögen, es spricht Leute an, die so ein bisschen so emo-mäßig drauf sind, sage ich mal vorsichtig. Es spricht Leute an, die, weil also
Die Social Justice Warrior.
ja, natürlich, ich meine, das Spiel hat ja auch viele, oder ich kämpfe ja immer für den Fachbegriff Social Justice Critic, ist es ja eigentlich. Aber auch die, weil, also gerade auch, wie das Spiel halt mit Gender umgeht und mit Sexualität, ist halt sehr, sehr frei. Also es ist in keine gesellschaftliche Norm irgendwie gepresst von Heterosexualität. Du hast ja eben erwähnt schon mit dem, dass man viele der Bosse dann eben auch daten kann und
Egal welchen Geschlechts übrigens,
egal
ne?
welchen Geschlechts, ja, und auch mit Figuren dann auch flirten kann und ähnliches. Dass das, und, also es geht ja auch so ein bisschen so teilweise dann in Richtung so Furry-Sexualität
Oh ja.
und was übrigens ein anderes Indie-Game auch ziemlich cool hinbekommen hat, dieses, wie hieß das, das Cyberpunk-Adventure. Aber wie hieß das denn? Random. Read Only Memories, genau.
Okay, nee,
Ich weiß
kenne ich
nicht,
nicht.
ob du davon gehört hast. War auch so ein ziemlich cooles Cyberpunk-Game. Und das finde ich ganz gut. Also wenn das dann auch auf so eine leichte Art und Weise, sage ich mal, mit Ideen von Social Justice Critics auch umgehen kann.
Ja.
Dass es halt nicht immer ein radikales Gespräch sein muss oder ein Streit auf Twitter oder Facebook, sondern dass ein Spiel hier auf sehr lebensbejahende und positive Art und Weise halt sexuelle Freiheit auch behandelt oder den Wunsch sozusagen keine, ja, wie nennt man das halt, andere nicht zu benachteiligen oder aufgrund von Herkunft oder Rasse oder Religion in irgendeiner Form halt zu
Ist ein
diskriminieren,
sehr
ne?
liberales
Und
Spiel,
es
oder?
ist sehr liberal und das schwingt halt die ganze Zeit mit so, aber auf eine sehr leichtfüßige Art, mit der ich für mich bedeutend mehr anfangen kann als jemand, der mich jetzt anschreit, um mir das zu erklären.
Ja, genau. Aber wie gesagt, wenn man eher konservativ drauf ist, ist es schon nicht so das ideale Spiel. Also Trump würde das Spiel nicht mögen.
Ey, wer weiß? Ich meine, das ist halt die Sache. Es gibt, ich glaube ja immer noch daran, dass kulturelle Inhalte Leute umdrehen können oder in eine andere Richtung lenken.
Zum
Das
Nachdenken bewegen vielleicht.
oder zum Nachdenken bewegen. Und ich glaube, das beste Mittel dafür ist halt, indem man Empathie schafft. Und das Spiel schafft halt sehr viel
Das
Empathie.
stimmt, ja. Also wenn man empathisch empfänglich ist, dann kann das Spiel, wie gesagt, schon dazu führen, dass man über Dinge anders nachdenkt oder sich überhaupt selbst reflektiert. Und wenn das Spiele schaffen, dann ist es doch großartig, oder? Wenn man
Ja.
sich selbst reflektiert in Spielen und nach dem Spiel auch noch was zu arbeiten hat. Super.
Ja,
Und
genau.
trotzdem mechanisch eben nicht irgendwie gelangweilt wird dabei.
Ja,
Ja.
absolut.
Perfekt. Dann
Super.
danke ich dir für diesen kleinen Besuch. Und
Nicht zu
danke, dass du so
danken.
hartnäckig dran geblieben bist, mich immer wieder zu motivieren, dieses Spiel endlich mal zu spielen. Wirklich ernsthaft danke dafür und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Einblick geben, was dieses Spiel so faszinierend macht.
Aber Worte reichen natürlich nicht,
Nein.
um diesen Zauber zu beschreiben. Den muss man schon selbst erleben.
Absolut.
Alles klar.
Dann bis zum
Bis zum
nächsten
nächsten
Mal.
Mal. Tschüss.
Ciao.
Bye-bye. Tschüss.